Ja, nochmal ganz herzlich willkommen zum Vortrag Faszination Universum. Ein Physiker stellt die Frage nach Gott. Es ist ja schon ganz erstaunlich. Wir haben ein Universum vor uns. Wir sehen heute Dinge, die wir vor einer Generation noch überhaupt nicht sehen konnten. Wir sehen immer mehr spannende Dinge und die Frage, woher kommt das alles? Vielleicht hat man früher gesagt, das Universum ist das Ewige, das hat keinen Anfang und es stellt sich zumindest die Frage nach dem Anfänger nicht. Aber heute wissen wir mittlerweile, das Universum hat angefangen und wir stellen uns die Frage, wenn es angefangen hat, wer hat denn da eigentlich angefangen? Faszination Universum und die Frage nach Gott. Ich denke, ihr kennt alle solche Bilder von einem kleinen Menschen, der den Riesensternenhimmel bestaunt. Wie viele Sterne sehen wir in einer sternklaren Nacht im Hochgebirge, wo wenig Hintergrundlicht ist? Es sind nicht viele, es sind wenige tausend. Aber auch das ist schon beeindruckend. Was noch beeindruckender ist, ist dieser milchige Streifen am Himmel, den wir Milchstraße nennen, und am Anfang wussten wir überhaupt nicht, was das ist. Heute wissen wir, das sind auch Sterne unserer eigenen Galaxie, unsere Milchstraße, wo die Sonne ein Teil davon ist. Die hat außer der Sonne noch weitere Sterne, um es genau zu sagen, weit über 100.000 Millionen Sterne in unserer Milchstraße. Weit über 100.000 Millionen allein in unserer Galaxie. Die Sonne ist nur einer davon. Und die paar tausend Sterne, die wir da am Himmel sehen, das sind die allernächsten, die wir in unserer allernächsten Umgebung sehen. Der Streifen, den wir hier sehen, und das ist nur ein Ausschnitt, das sind die aberwitzig vielen Sterne, die weit über 100.000 Millionen Sterne in unserer Milchstraße. Die Sonne ist nur ein Stern und dann gibt es noch all die weiteren, die wir da sehen. Spannende Bilder. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in Israel an verschiedenen Universitäten über Nanotechnologie. Und an einer Universitätsstadt waren überall diese großen Plakate, natürlich in Englisch. Sehen Sie Dinge, die kein Sterblicher je gesehen hat. Es war ein Hingucker, immer wieder. Sehen Sie Dinge, die kein Sterblicher je gesehen hat. Man guckt hin und unten steht klein gedruckt, werden Sie Wissenschaftler. Ich habe dann gedacht, stimmt eigentlich. Wir sehen heute Dinge, die kein Sterblicher je gesehen hat. Es ist faszinierend. Still angedeutet auf dem Plakat ist natürlich der Unsterbliche, der das längst gesehen und gemacht hat. Und wir sehen immer wieder neue Dinge. Neue Forschung heißt ja in der Physik, in den Naturwissenschaften. Man findet wirklich Dinge heraus, die kein Mensch vorher je gesehen hat, die wir jetzt entdecken, im Kleinen den Einzelatomtransistor, im Großen die Galaxien. Immer wieder neue Dinge. Und ich habe gedacht, eigentlich muss man gar nicht Wissenschaftler werden. Das kommt in den Hauptnachrichten, wenn große Dinge neu entdeckt werden. Erst heute sind es exakt 2 Monate, 7. November bis 7. Januar, wo diese Bilder von dem Euklid-Teleskop abends in den Hauptnachrichten kamen. Faszinierende Bilder, Faszination Universum, das ist jetzt ein älteres Bild aus der Nähe, wo ein Stern Eruptionen macht. Im Ende seines Lebens stößt ein Teil der Hülle ab. Wunderschöne Bilder, aber das ist jetzt neu. Weltraumteleskop Euklid liefert die ersten Bilder. 7. November 2023, 14.15 Uhr dürfte das bekannt gegeben werden. Das Weltraumteleskop, das jetzt 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt vor Ort ist, in seiner endgültigen Position und als eines der ersten Bilder dieses uns gezeigt hat. Ausschnitt aus dem Perseus-Galaxienhaufen. Nein, da geht es jetzt nicht darum, Sterne in unserer Milchstraße zu sehen. Milchstraße ist eine Galaxie. Da geht es darum, Abertausende von Galaxien zu sehen in Riesenentfernungen. Jedes solche Pünktchen ist nicht ein Stern. Jeder solche Punkt ist selber wieder eine Galaxie, die zum Beispiel ihre eigenen weit über 100.000 Millionen Sterne hat pro Pünktchen, die wir hier sehen. Das, was wir im Vordergrund sehen, ist der Perseus-Galaxienhaufen, nicht ein Haufen von Sternen, sondern ein Haufen von Galaxien, ungefähr 1.000 Galaxien im Vordergrund. Und dann steht noch am Rande der Notiz, mehr als 100.000 Galaxien im Hintergrund. Das Bild ist so aufgelöst, dass man tatsächlich neben den vorderen 1.000 noch mehr als 100.000 Galaxien im Hintergrund erkennt. Jedes Pünktchen wieder, zum Beispiel 100.000 Millionen Sterne. Wir blicken in ein gigantisches Universum und kriegen das bis in unser Wohnzimmer. Und wie gesagt, die Daten sind jetzt gerade mal heute auf den Tag genau 2 Monate alt. Wunderschöne Bilder und die Faszination nicht nur des einen Mannes, dessen Schatten wir gesehen haben, der da die Milchstraße sich anschaut, ehrfurchtsvoll, sondern auch des großen Einstein, der da ganz klein und bescheiden wird und der sagt, jeder, der ernsthaft in der Ausübung von Wissenschaft involviert ist, kommt zu der Überzeugung, dass ein Geist sich in den Gesetzen des Universums manifestiert, ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist, ein Geist, angesichts dessen wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten uns demütig und bescheiden fühlen müssen. Mein Kollege Professor Gleider, ein berühmter Nanotechnologe, er formuliert es immer so, er sagt, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Es sind so faszinierende Dinge und es drängt sich förmlich die Frage auf, wenn wir all das sehen, woher kommt denn das alles nicht von uns? Das hat sich alles im Rahmen der Naturgesetze entwickelt, sagt uns Stephen Hawking, und er hat recht. Aber er stellt zugleich natürlich auch die Frage, woher kommen die Naturgesetze und wer hat denen beigebracht, ein Universum zu befehligen? Woher kommt ein Universum aus nichts? Wir können ja fast alles, was wir heute sehen, im Rahmen der Naturgesetze erklären. Nur, wir können die Naturgesetze nicht erklären. Woher kommen eigentlich diese Regeln, die im Physikbuch stehen, und denen ein ganzes Universum folgt? Die Naturgesetze, der Inhalt der Physikbücher, der kommt nicht von Einstein, Planck, Faraday, Newton, Heisenberg, wie sie alle heißen. Kein einziger großer Naturwissenschaftler hat ein einziges elementares Naturgesetz gemacht. Wir sind alle die zur Kenntnis nehmen und die Naturgesetze niederschreiben. Und die spannende Frage ist, woher kommen die eigentlich? Natürlich hat sich unser Universum nach den Naturgesetzen entfaltet, aber wer hat denn ein Universum beigebracht aus nichts? Und wer hat dem Universum beigebracht, all diesen Gesetzen zu folgen? Vom kleinsten Elementarteilchen bis zur größten Galaxie folgen die alle Regeln, die keiner von uns gemacht hat. Es ist ja schon spannend, wenn Sie in eine große Buchhandlung kommen, da sind vielleicht 10.000 Bücher vor Ihnen ausgebreitet, davon 9.999 ziemlich normale. Enthalten menschliche Gedanken, menschliche Überlegungen. Da ist noch ein Buch in der Buchhandlung, das 10.000ste. Das enthält Botschaften, die sind nicht von dieser Welt. Das ist Physikbuch. Da stehen Dinge, okay, die Übungsaufgaben kommen vom Autor, aber die Botschaft der Physikbücher kommt eben nicht vom Autor. Die elementaren Naturgesetze, da stehen Dinge drin, nicht von dieser Welt. Und warum sage ich Botschaft nicht von dieser Welt? Nicht von uns Menschen, das ist schon klar, nicht von diesem Planeten, auch klar. Aber was ich meine ist, nicht von diesem Universum. Die Naturgesetze haben sich nicht im Laufe des Universums entwickelt. Es ist umgekehrt. Das ganze Universum hat sich nach den Naturgesetzen entwickelt. Nach diesen Gesetzen, die wir entdeckt haben und die wir in die Physikbücher schreiben und die keiner von uns gemacht hat. Ich denke, ihr merkt schon, es ist ein doppeltes Wunder, ein doppeltes Faszinosum. Wir sehen ein Universum, das aus nichts entsteht. Und wenn jemand so schnell sagt, vielleicht war es der Zufall, der täuscht sich sehr. Denn ein Zufall macht manches, mehr als wir manchmal denken. Aber ein Zufall kann nicht erschaffen aus nichts. Zufall muss immer auf irgendetwas wirken. Nehmen wir mal ein Würfelspiel. Ihr könnt einmal die 6 würfeln, Wahrscheinlichkeit 1/6, zweimal die 6 hintereinander, Wahrscheinlichkeit 1/36, 10.000-mal die 6 würfeln. Man muss ziemlich oft würfeln, aber irgendwann kommt's. Wir nehmen aus dem Würfelspiel den Würfel raus und wir würfeln gar nicht mehr. Wir nehmen aus dem Würfelspiel auch noch den Würfelspieler raus. Leerer Raum, kein Würfel, kein Würfelspieler, es würfelt sich nichts. Zufall kann nur auf was Existierendes wirken. Woher kommt ein Universum? Wir können es nicht erklären, wir können nur staunen. Ich denke, es ist eine heiße Spur. Und das Zweite, warum folgt das Universum irgendwelchen Regeln? Das Universum, wenn es schon freundlicherweise da ist, es könnte auch gesetzlos sein. Alle Ordnung, die wir im Universum sehen, kommt von den Naturgesetzen. Aber wer hat die Naturgesetze so gesetzt, dass jene Ordnung entstehen kann, die auch ermöglicht, dass wir hier sind? Ohne Naturgesetze könnten wir ein Pünktchen aus Masse und Energie haben. Das kann von Masse und Energie noch nur so strotzen. Wenn da keine Regeln da sind, wird sich kein einziges Atom bilden. Es ist faszinierend, was wir sehen. Und nicht nur Einstein staunt. Wir schauen ins Universum und wir sehen etwas, was nicht schon immer da war, was eine Geburtssekunde null hatte. Und während man manchmal milde über die Bibel gelächelt hat, dem Universum einen Anfang zuordnet, mittlerweile ist es in der Wissenschaft völlig klar. Wir können rückwärts rechnen, wir können in den Anfang hineinschauen. Wir sehen, das Universum hat angefangen. Und Stephen Hawking stellt noch die Frage, ich denke, Sie kennen den wahrscheinlich bekanntesten zeitgenössischen Physiker, der erst vor wenigen Jahren verstorben ist, der Mann im Rollstuhl, der diese faszinierenden Theorien über das Universum gemacht hat und der immer wieder die Frage nach Gott gestellt hat. Ich denke, ihn als Atheisten zu bezeichnen, ist vorschnell. Er hat all die kleinen Gottheiten abgeschafft, die irgendwelche Effekte erklären, und stand staunend vor dem einen, der alles schuf und der die Naturgesetze setzte. Warum hat sich unser Universum die Mühe gemacht zu existieren, fragt Stephen Hawking. Woher kommt das Universum? Hat es einen Sinn, hat es ein Ziel, fragen manche. Ist dort oben überhaupt jemand? Interessiert er sich für uns? Fragen, die nicht nur von akademischer Bedeutung sind, sondern die jeden von uns unmittelbar treffen. Sind wir hier, wenn wir ins Universum, wenn wir in die Physik, wenn wir in die Naturgesetze schauen, jemanden auf der Spur, der diese Spuren gelegt hat? Nochmal Stephen Hawking, er stellt diese Frage zu den Naturgesetzen. Wer hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte? Die Gleichungen hinschreiben, das kann jeder. Das kann sogar Einstein. Aber den Gleichungen anzubefehlen, ein Universum zu regieren, das kann keiner. Das kann auch nicht Einstein. Ein ganzes Universum tanzt nach den Regeln, die im Physikbuch stehen, die wir abgeschrieben haben und die keiner von uns gemacht hat. Bis zum letzten Elektron befolgen die alle genau die Regeln, ein Elektron die Regeln, die man als Elektronen befolgen muss. Was hat das Feuer in die Gleichung gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte? Die Frage, die für Stephen Hawking bleibt. Alle anderen Gottheiten sind abgeschafft. Jetzt ist der eine dran, nach dem er fragt, der alles gemacht hat. Einstein formuliert es etwas anders, er sagt, the more I study science, the more I believe in God. Je mehr ich Wissenschaft studiere, desto mehr glaube ich an Gott. Wissenschaft bringt nicht von Gott weg, Wissenschaft stellt die Frage. Natürlich werden wir mit Wissenschaft nicht Gott beweisen, und ich denke, das ist gut so. Wenn ich ein Gravitationsexperiment vor euer aller Augen mache und lasse einen Kugelschreiber fallen, dann bin ich der Herr der Lage, und wir ahnen, ja, tatsächlich, der Kugelschreiber fällt nach unten. Alle Kugelschreiber fallen nach unten oder in Australien nach oben, auf dem Erdmittelpunkt zu Gravitation. Aber da bin ich der Experimentator. Der Kugelschreiber ist in meinen Händen. Ich mache mit dem, was ich will. Wenn es um den geht, der das Universum schuf, wer bin ich, dass ich von oben herab Gott analysiere, seziere, vermesse? Es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Wir können die Natur vermessen. Bezüglich dem, der das Universum schuf und die Naturgesetze setzte, bleiben wir die kleinen Staunenden. Wir werden alle heute den Raum verlassen, ohne einen Gottesbeweis in der Tasche, aber doch mit vielen spannenden Spuren. Was ist da eigentlich los? The more I study science, the more I believe in God. Faszination Universum. Die Frage nach dem Anfang, ja, es ist schon spannend. Mittlerweile sehen wir sogar erstes Licht. 1965 zum ersten Mal entdeckt. Lange war es ungewiss, ist es wirklich erstes Licht. Seit dem Jahr 2003 haben wir quasi Gewissheit. Es ist bis in die Details untersucht. Und das ist uns heute klar. In jedem Kubikzentimeter Universum, übrigens auch in jedem Kubikzentimeter dieses Raumes, und wahrscheinlich wird keiner von uns je so sehr über einen Kubikzentimeter Raum, was ist C7, gestaunt haben, jetzt in jedem Kubikzentimeter dieses Raumes haben wir noch 400 Lichtquanten erstes Licht. Licht, das schon damals dabei war, als erstes Licht im Universum anging. Schöpfungslicht, 400 Lichtteilchen in jedem Kubikzentimeter unseres Universums. Spuren des Anfangs überall, Faszination des ersten Lichtes. Und die dies analysiert haben, Mather und Smoot, 3 Jahre später, 2006, schon der Physik-Nobelpreis. Und George Smoot, er hat diesen berühmten Satz gesagt auf der Pressekonferenz. Alle waren überrascht, keiner hat diesen Satz dem George Smoot zugetraut. Er hat auf dieser Pressekonferenz, wo über das erste Licht berichtet wurde, spontan hinzugefügt, für einen gläubigen Menschen ist das, als erblicke er das Angesicht Gottes. Natürlich ein steiler Satz, es war ihm schon klar, er erblickt nicht das Angesicht Gottes, sondern nur unter dicken Anführungszeichen das erste Licht. Aber für ihn war es schon eine Spur, wenn ich sehenden Auges in den Anfang hineinschaue, ein Stück weit sehe ich vielleicht auch Richtung Anfänger. Das Universum war nicht schon immer da und wie es jemand so schön formuliert hat, Urknall, ja, aber wer hat denn da geknallt? Ich denke, ihr merkt, wenn es keinen Anfang gab, brauche ich die Frage nach dem Anfänger nicht zu stellen. Jetzt plötzlich steht eine Frage im Raum, die wir längst schon abgeschafft haben. Die Frage nach dem Anfänger. Wenn es einen Anfang gab, wer hat angefangen? Wenn das Universum nicht schon immer da war, wer hat es gestartet? Wenn es Naturgesetze gibt, wer war der Gesetzgeber? Und Einstein hat schnell noch hinzugefügt, I want to know God's thoughts, the rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken wissen. Der Rest sind Details, sagt Einstein. Was hat sich der eigentlich dabei gedacht, der die Veranstaltung Universum schuf? Der Anfang, ich denke, wir merken es alle, erledigt nicht die Gottesfrage. Der Anfang führt zur Gottesfrage. Übrigens, der Begriff Urknall bedeutet für uns Physiker nicht, es hat durch Zufall angefangen. Urknall heißt für uns schlichtweg, es hat angefangen. Und der Anfang, der Urknall im physikalischen Sinne, ist nicht die Erklärung des Anfangs, sondern es ist der Anfang. Wissenschaft und Glaube, sagt Max Planck, sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Max Planck, ich glaube, der Name ist den meisten von euch bekannt, einer von den großen Vätern der modernen Physik, Einstein, Planck und Heisenberg, die drei großen Namen, alle Nobelpreisträger in Physik, alle haben sich auf ganz unterschiedliche Weise die Frage nach Gott gestellt. Für Max Planck gehört beides zusammen. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern wie er sagt, sie ergänzen, bedingen einander. Beides gehört zusammen wie ein Bild und ein Maler. Und ich finde diesen Vergleich gut. Er sagt nicht, Wissenschaft und Glaube sind das Gleiche. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Die Wissenschaft fragt danach, wie funktionieren die Naturgesetze. Der Glaube fragt danach, wer schuf die Naturgesetze und was wollte er damit? Es ist wie bei Bild und Maler. Bild und Maler sind nicht ungefähr das Gleiche. Also kaum jemand wird sich die Maler versehentlich an die Wand hängen, mit den Bildern reden. Man kennt schon den Unterschied. Ein Maler ist was deutlich anderes als ein Bild. Ein Maler ist eine Person, eine Persönlichkeit. Ein Bild ist ein Objekt. Da ist ein Riesenunterschied. Aber gleichzeitig wird kaum jemand ein Spannungsfeld diskutieren. Ja, die einen glauben eher, es sind Maler, die anderen glauben eher, es sind Bilder. Und in Wirklichkeit wird man es nie entscheiden können. Ja, es ist beides. Es gibt die Maler, es gibt die Bilder. Und beide stehen nicht im Gegensatz zueinander, sondern ich glaube, fast jeder, der sich ein schönes handgemaltes Ölgemälde an die Wand hängt, man mag den Maler nicht kennen, man mag sich für einen Maler nicht interessieren, aber jeder wird davon ausgehen, dass es den Maler gibt oder gegeben hat. Natürlich, wenn man ein Bild hat, weist es auf den Maler hin. Und für Max Planck ist es ganz ähnlich. Wenn ich die Naturgesetze, wenn ich das Universum, wenn ich all diese Dinge habe, natürlich weist im Bilde gesprochen auf den Maler hin, auf den, der das Universum schuf. Glaube und Wissenschaft sind keine Gegensätze, sondern passen total zusammen. Das Befassen mit dem Geschaffenen im Vordergrund und die Frage nach Gott. Und für Max Planck war es wohl auch eine ganz persönliche Gottesbeziehung, die in den Höhen und Tiefen seines Lebens getragen hat. In großen Tiefen und Schicksalsschlägen, aber auch bis zu großen Höhen und dem Nobelpreis. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott ist schon eine spannende Frage und dieses alte Glaubensbekenntnis, kaum jemand wird es heute mehr sprechen, dieses Glaubensbekenntnis, ich glaube nur an das, was ich sehe. Natürlich gibt es jede Menge, was wir nicht sehen und was doch da ist. Allein in diesem Stück Raum, den ich jetzt mit meinen Händen umschließe, ist jede Menge Musik drin. Wir hören die momentan nicht, aber wir wissen ganz genau, hier ist die Musik drin. Und natürlich auch jede Menge Spielfilme, Nachrichtensendungen und Telefongespräche. Das ist alles hier drin. Ich bin nur nicht auf Empfang. Würde ich hier einen Rundfunkempfänger reinstellen, ich würde sofort die Musik hören. Aber wir wissen natürlich, die Information über die Musik ist über die Radiowellen bereitgestellt. Völlig egal, ob ich auf Empfang bin oder nicht. Übrigens auch völlig egal, ob ich an elektromagnetische Wellen glaube oder nicht. Die Radiowellen, die elektromagnetischen Wellen, die sind da, ohne uns zu fragen, sag mal, glaubst du, dass es uns gibt? Die sind einfach da. Warum sage ich das? Ich denke, das ist so vielleicht auch ein kleines Bild für die Frage nach Gott, wo mancher im ersten Moment sagt, wo ist denn Gott? Habe ich nicht gehört, nicht gesehen, nicht gehört, nicht gesehen? Ist er denn da? Und der andere sagt, habe vor 10 Minuten noch mit ihm geredet. Und wenn ich mich darauf einlasse, auf Empfang gehe, plötzlich öffnet sich eine neue Welt. Es ist ja, wie redet man mit Gott? War immer früher so schwer zu erklären, sehe ihn nicht, irgendwie ist eine Verbindung da, seit wir das Handy haben, ist es wunderbar. Da ist es genauso. Ich rede, ich gehe auf Empfang, rede mit jemand, sehe den nicht, sehe keine Wellen daraus kommen, sehe kein Kabel und wir glauben alle, dass die Verbindung echt ist. Für mich das ist ein ganz toller Vergleich für die Verbindung zu Gott. Übrigens haben wir auch bei den Handys nicht die Schaltpläne untersucht und überprüft. Am Ende, indem wir uns darauf einlassen, merken wir, es geht. Wer sich nicht darauf einlässt, kann Handys in Vitrinen sammeln oder vielleicht noch nie telefoniert. Ich denke manchmal, wenn meine Urgroßeltern in diesen Raum gebeamt würden, würden mich so ein Teil ans Ohr halten, sehen und Selbstgespräche führen, wie die meinen. Die würden sagen, netter Kerl, unser Ur-Ur-Urenkel. Aber so ein bisschen Sorgen macht man schon. Erst mühsam wird man es an das Handy-Telefonieren gewöhnen. Für mich ist so ein Bild auch für die Verbindung nach ganz oben geworden. 24/7, eine Standleitung nach ganz oben. Es gibt weit mehr, als was wir sehen. Eine andere Frage, die manchmal gestellt wird, ich glaube, jeder hat sie schon mal gehört, wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind? Die Idee ist ganz einfach. Ich bin zuständig für mein Wissen, Gott ist zuständig für mein Nichtwissen. All die Dinge, die ein bisschen geheimnisvoll, rätselhaft noch nicht erforscht sind, da gibt es noch eine Nische für Gott. Gott ist gleich die Summe all dessen, was ich noch nicht verstanden habe. Wird immer ein bisschen kleiner, diese Nische, aber sie bleibt. Aber was haben wir dann jetzt plötzlich für ein Gottesbild? Gerade haben wir noch von dem geredet, der ein ganzes Universum erschuf. Von dem geredet, der gerade dadurch Staunen erweckt, durch die Dinge, die wir sehen. Durch die Dinge, die wir verstehen und fragen uns, woher kommen all diese Naturgesetze? Ich denke, wir merken, das ist ein ganz merkwürdiger Gott, ein Gott, der für Wissenslücken zuständig ist, den können wir getrost abschaffen, ohne nennenswerte Konsequenzen. Wenn wir mit Gott aber nicht den meinen, der hinter den Wissenslücken steht, sondern der hinter allem steht, dann steht er sicher nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, sondern genauso hinter denen, die wir verstehen. Einstein hat sogar so formuliert, je mehr wir von der Natur verstehen, desto größer wird Gott. Und ich glaube, so geht es uns momentan. Das Staunen wird immer größer mit all den Dingen, die wir jetzt gerade in aktueller Zeit Jahr für Jahr neu entdecken. Es wird spannend und das Staunen wird größer. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört, die bringt so humorvoll auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel, in diesem Musikinstrument, seit Generationen. Und es gibt bei den Mäusen eine alte, die hören natürlich immer die schöne Musik, wissen nicht, wo die herkommt, aber es gibt eine alte Überlieferung bei den Mäusen, die in dem Flügel leben, es gäbe Menschen, die machen die Musik. Keine Maus hat je einen Menschen gesehen, aber man glaubt's. Bis eines Tages 2 Mäuseforscher in dem Flügel nur einen Raum weitergehen und die kommen ganz ernüchtert mit neuen Erkenntnissen zurück. Das sind gar keine Menschen. Das sind in Wirklichkeit nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Und seitdem wussten sie es alle. Gerne hat man es geglaubt, die Geschichte von den Menschen. Aber heute weiß man, es ist nur ein Märchen. Menschen gibt es gar keine. Heute weiß man, es sind Hämmerchen auf Stahlseiten. Natürlich immer um die Weihnachtszeit erzählt man auch den kleinen Mäuschen das Märchen von den Menschen. Die glauben es noch eine Weile, die kleinen Mäuschen, bis sie dann lernen, es sind Hämmerchen und Stahlseiten. Was ist bei den Mäusen eigentlich schiefgelaufen? Es war nicht das Problem der falschen Erkenntnis. Die Erkenntnis war goldrichtig mit den Hämmerchen. Den Stahl sein. Das Problem der Mäuse war ihre begrenzte Sicht. Die Mäuse haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen, weil sie nur das Vordergründige gesehen haben. Sie haben hinter den richtig erkannten Hämmerchen und Stahlseiten nicht weitergedacht. Sie haben nicht die Frage gestellt, ist da vielleicht jemand, der die Hämmerchen bewegt? Vielleicht jemand sogar, der den Flügel konstruiert, der die Musik komponiert hat. Die Mäuse haben zu früh abgeschalten. Und ich glaube, uns allen geht es irgendwo immer mal wieder auch so, dass wir zu früh abschneiden und plötzlich merkt man, da ist ja noch mehr dahinter. Wir haben nur das Vordergründige gesehen. Die Mäuse und ihre begrenzte Sicht. Das bekannte Zitat, meistens wird es dem Nobelpreisträger Werner Heisenberg zugeschrieben, dieses bekannte Zitat drückt es ganz schön aus, dass er sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selbst verstanden, eine Arbeitshypothese Gott brauche ich in meinem Weltbild nicht mehr. Ich habe die Dinge selber verstanden. Aber das Zitat geht weiter, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, dann stelle ich mir plötzlich die Frage, ja, woher kommt denn all das, was ich schon richtig kapiert habe an den Naturgesetzen, aber wer hat die eigentlich gemacht? Auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Die Naturgesetze, das mal jemand treffend formuliert, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat, es sind vielmehr Nachschriften. Wir schreiben der Natur überhaupt nichts vor. Wir als Naturwissenschaftler, wir als Physiker sind in der bescheidenen Rolle des Protokollführers. Wir stehen am Rande des Geschehens mit einem Notizblock in der Hand und wir beobachten die Natur gewissenhaft und wir schreiben in kleinen Buchstaben nach, was uns die Natur in großen Lettern vorschreibt. Wir sind die zur Kenntnisnehmer, nicht die Macher. Das ist trotzdem spannend, Naturwissenschaftler zu sein, aber wir sind nicht die das machen. Wir sind die, die das finden. Naturgesetze sind Nachschriften, die wir machen von dem, was uns in großen Lettern vorgeschrieben wird. Die Naturwissenschaft findet die Spielregeln, nach denen sich die Natur verhält. Die Frage nach dem Woher, wer macht die Spielregeln, können wir natürlich in der Physik nicht beantworten. Die Physik gibt einen Anstoß, weiterzudenken, woher kommt das alles? Mancher stellt ja die Frage, kann ich denn glauben, dass es Gott gibt? Hab noch nie gesehen. Wie soll ich glauben, dass es Gott gibt? Aber man kann natürlich auch die umgekehrte Frage stellen, kann ich denn glauben, dass es Gott nicht gibt? Wie soll ich im Ernst glauben, dass es Gott nicht gibt? Wenn ich mit Gott nicht irgendwie diese kleinen Gottheiten meine, die Stephen Hawking abschafft, sondern wenn ich den meine, der das Universum schuf. Woher kommen die Naturgesetze und wer kümmert sich eigentlich darum, dass die immer noch funktionieren? Wir haben uns sowas von dran gewöhnt. 8 Milliarden Menschen haben ein ganz tiefes Grundvertrauen in die Naturgesetze. Ich denke, manchmal über 8 Milliarden Menschen haben ein ganz tiefes Grundvertrauen in den, der die Naturgesetze schuf. Das ist es ja implizit. Wir vertrauen, dass der die Naturgesetze uns stabil lässt und nicht wackeln lässt. Eine andere Frage, die uns Physiker alle fasziniert, und ich glaube die Nicht-Physiker unter euch in 5 Minuten auch, die Frage nach der Herkunft der Naturkonstanten. Das sind so 2 Handvoll Zahlenwerte, die im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen sind. Keiner weiß, woher die kommen, keiner weiß, warum gerade diese Werte, Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum und noch einige wenige mehr. Ich möchte nur mal ein Beispiel rausgreifen. Jedes Elektron, das wir jemals beobachtet haben, hatte eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden, die Zahl könnt ihr gleich wieder vergessen. Die Elektronen vergessen die nie. Jedes Elektron weiß, unter Anführungszeichen, nein, ich möchte den Elektronen kein Bewusstsein zuordnen, aber die machen es alle richtig. Jedes Elektron weiß, unter Anführungszeichen, welche Ladung man als Elektron trägt. 1,602 mal 10 bis 19 Ampere-Sekunden. Ein anderes Elektron haben wir nie gefunden. Man kann sogar tief im Spektrum des interstellaren Materie-Spektrum nehmen. Auch dort draußen gibt es Wasserstoffatome, die haben Elektronen in der Hülle. Und das hat eine Ladung tief draußen im Universum von, 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. Wer hat es denn da draußen eigentlich gesagt, wir nicht? Es ist faszinierend. Ja, die ersten schmunzeln schon. Es ist so typisch Physiker. Die steigern sich da ein Zeug rein, wo ein normaler Mensch überhaupt nicht drüber nachgedacht hätte. Was wäre denn, wenn diese Zahlen ein bisschen anders wären, ein kleines bisschen? Das würde doch keinen Menschen interessieren. Und ihr habt recht. Wenn diese Zahlen ein bisschen anders wären, das würde keinen Menschen interessieren, weil es keine Menschen gäbe. Wir stellen im Nachhinein ganz beunruhigt fest, dass unser Leben, dass jegliches biologische Leben am seidenen Faden hängt, am seidenen Faden. Diese paar Zahlen wären ein bisschen anders, wären wir alle nicht da. Die ersten fühlen sich schon nervös, den Puls. Aber müssen wir nicht, die Zahlen sind schon stabil. Gäbe es anderes Leben, wenn die ein bisschen anders wären? Nein, auch das nicht. Wenn wir da ein bisschen was ändern, gibt es im Nu die Atome, aus denen wir bestehen, nicht mehr. Die sind ganz filigran eingestellt, diese Zahlenwerte, und wir fragen uns, wer die eigentlich eingestellt? Es ist sogar noch dramatischer, wenn am Anfang das Universum richtig in Betrieb genommen wurde, alle Naturgesetze da sind, alles funktioniert, jetzt sind wir da. Die Naturkonstanten haben natürlich ganz genau den Wert, den es braucht, sonst wären wir nicht da. Jetzt passiert ein kleines Erdbeben, unter Anführungszeichen. Diese Zahlen, nur für eine Tausendstel Sekunde, nicht länger, nur für eine Tausendstel Sekunde wackeln die geringfügig, danach ist alles wieder in Ordnung. Fast alles wieder in Ordnung, wir sind weg. Die Tausendstel Sekunde reicht, wenn da was wackelt, auch wenn es hinterher wieder in Ordnung ist. Die Tausendstel Sekunde reicht, dass wir auf molekularer Skala zerstört und zerfallen sind. Die DNA, die Erbinformation wäre gelöscht, Zelle für Zelle, und das Wunder des Lebens wäre vorbei. Wir alle wissen, dass seit Menschengedenken noch nie da was für eine Tausendstel Sekunde gewackelt hat, denn ab dieser Tausendstel Sekunde gäbe es kein Menschengedenken mehr. Ich glaube, jetzt bewegt eigentlich fast jeden nur noch die eine Frage: Wie genau muss es denn sein, wenn man ein Universum schafft? Wenn man die Naturgesetze setzt, wenn man die Naturkonstanten setzt, und man muss nur noch denen die richtigen Werte geben, also an feinen Drehknöpfchen schauen, wie muss ich die nach rechts und links drehen, um den richtigen Zahlenwert einzustellen, welche Präzision brauche ich da? Da hat der Physiker Paul Davies das mal ausgerechnet und einen anschaulichen Vergleich gemacht. Das Rätsel der Feinabstimmung. Er rechnet uns vor, so präzise sind diese Werte eingestellt, wie ein Scharfschütze zielen muss, wenn er ein 1 Zentimeter großes Ziel, also ungefähr ein Centstück, treffen soll. Und die Frage ist natürlich, aus welcher Entfernung. Wenn der Scharfschütze 100 Meter entfernt ist, habe ich keine Sorge, Scharfschützen sind gut. Er wird aus 100 Meter Entfernung mein Centstück mir zwischen Daumen und Zeigefinger rausschießen. Gehe ich weiter weg, der Scharfschütze ist jetzt 1 Kilometer entfernt, ich halte es schon ein bisschen weiter weg. Er ist 10 Kilometer entfernt, ich halte es noch weiter weg, er trifft. Toll. Scharfschütze ist in Kiel, wir sind in der Nähe von Stuttgart, er baut sich in Kiel einen Turm, wir machen eine Bohrung durch die Wand Richtung Norden, er holt sich ein Zielfernrohr, das noch zu bauen wäre in dieser Präzision, und einen Laserpointer, um das anzupointen, von Kiel aus, das Stuttgarter Centstück. Dann drückt er mit ruhiger Hand ab, das Geschoss überquert die Kieler Förde, die norddeutsche Tiefebene, so manches Mittelgebirge, fliegt seitlich an Frankfurt vorbei, nähert sich Stuttgart und schießt mir von Kiel aus das Centstück aus der Hand. Wow. Reicht noch nicht, sagt Paul Davies. Okay, jetzt gehe ich einmal richtig weit weg. Ich gehe auf den Mond. 384.000 Kilometer von uns entfernt. Lange dauert es, bis das Geschoss, die Astronauten haben ein paar Tage gebraucht, lange dauert es, bis das Geschoss auf den Mond landet. Nein, nicht landet, geflogen kommt und hoffentlich meinen Daumen und Zeigefinger nicht trifft, sondern ganz genau das Centstück. Ja, das tut's. Reicht noch nicht, sagt Paul Davies. Okay, ich gehe noch mal weiter weg. Diesmal gigantisch weit weg. Scharfschütze auf der Erde. Ich bin auf der Sonne. Ich stehe auf der Sonnenoberfläche, ein bisschen warm hier. Aber was tut mir nicht alles für die Forschung? Wir wollen jetzt die Zielgenauigkeit mal überprüfen. Er schießt jetzt, versucht zu treffen von der Erde aus auf der Sonne das Sendstück. Jetzt ist die Entfernung gigantisch. Allein das Licht braucht für die Strecke Sonne-Erde 8,3 lange Minuten. Licht läuft 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Licht läuft die Strecke Erde-Mond in 1,3 Sekunden. Von der Sonne bis zur Erde braucht es 8,3 Minuten. 8,3 Minuten. Jede Minute 60 Sekunden. In jeder Sekunde 300.000 Kilometer. Und hier stehe ich im Warmen auf der Sonnenoberfläche und halte mein Sendstück. Nach langer, langer Zeit kommt von der Erde das Geschoss und das Unfassbare passiert. Es trifft von der Erde auf der Sonne genau dieses eine Sendstück. Das ist ja nicht irgendein Vergleich. Es bedeutet, mit dieser Präzision sind wirklich und im Ernst unsere Naturkonstanten so verrückt hingetunt, sonst gäbe es uns nicht. Und jetzt meldet sich zum letzten Mal Paul Davies und sagt, reicht immer noch nicht. Jetzt kommt diese Zahl, wo man sagt, Wahnsinn. So präzise wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll. Und jetzt kommt's. Ja, im Ernst. Am anderen Ende des beobachtbaren Universums will heißen, dass zwischen Sendstück, das getroffen wurde, und Scharfschütze, der schoss, nicht die Entfernung Erde-Mond ist. Das Licht macht es in 1,3 Sekunden. Auch nicht die Entfernung Erde-Sonne, das Licht macht es in 8,3 Minuten. Sondern einmal quer durchs Universum bis zu den entferntesten beobachtbaren Galaxien, das Licht ist weit mehr als 10.000 Millionen Jahre unterwegs. Weit mehr als 10.000, doppelt so lang wie die Sonne noch zu leben hat, weit mehr als 10.000 Millionen Jahre lang wird die Zielgerade in jeder Sekunde nochmal um weitere 300.000 Kilometer verlängert und am Ende in den ganz fernen Bereichen unseres Universums wartet ein Sendstück. Und das wurde getroffen. Es ist unglaublich. In was für ein Universum sind wir hier eigentlich geraten? Irgendwas ist nicht mehr normal. Es gibt dann die Leute, die sagen, das ist das anthropische Prinzip. Das heißt, wenn das nicht so wäre, wären wir alle nicht da. Und wenn wir da sind, muss es so sein, dass wir da sein können. Ja, das haben wir auch schon kapiert. Ja, natürlich, wenn wir da sind, muss das Universum so sein, dass wir da sein können. Aber warum ist es denn so? Die große Warum-Frage, die ausbricht in der Physik, diese Feinabstimmung, warum? Sir Fred Hoyle, ein ganz berühmter britischer Astronom, Mathematiker, er sagt, nothing has shaken my, der Mann, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, er sagt, nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Nichts hat meinen Atheismus so erschüttert wie diese Entdeckung. Und er ist hinfort kein Atheist mehr gewesen, sondern er hat ganz groß umgedacht. Das hat ihm zu denken gegeben, was ist da los? Dieses hypergenau abgestimmte Universum, ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele beschleicht, die vorher überhaupt nicht in die Richtung gedacht haben. Dieser Verdacht, ist unser Universum etwa im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert worden, nur mit einem Zweck? Nur damit wir leben können, ein ganzes Universum extra für uns. Schon verrückter Gedanke. Eigentlich sind wir ja gewohnt, klein zu werden und nicht groß. Eigentlich haben wir gedacht, wir sind ein winzig kleiner Punkt. Lange ist es her, dass der Mensch noch die Krone oder Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums war. Und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Und dann sind wir häppchenweise kleiner geworden. Als erstes haben wir entdeckt, ach, es ist gar nicht die große, die kleine Sonne, die sich wärmend um unsere große Erde dreht. Es ist umgekehrt. Es ist eine Sonne, die so groß ist, dass 1 Million Erdkügelchen reinpassen würden vom Volumen. 1 Million Erdkügelchen würden ins Volumen der Sonne passen. Und die Erde ist eine winzige Veranstaltung im Sonnensystem, kleines Pünktchen, das sich um die Sonne dreht. Schwer war der Abschied vom geozentrischen Weltbild, aber auch das heliozentrische hatte seine Grenzen, als wir die Sonne plötzlich in der Milchstraße sahen, mit ihren eigenen weit über 100.000 Millionen Sternen, da ist die Sonne auch ziemlich klein geworden. Das war immer noch nicht das Ende. Dann haben wir bemerkt, mittlerweile tief im 20. Jahrhundert angekommen, dass auch die Milchstraße mit ihren weit über 100.000 Millionen Sternen nur ein absoluter Winzling in den gigantischen Weiden unseres Universums ist und es nochmal ungefähr so viele Galaxien im Universum gibt, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Weit über 100.000 Millionen Sterne in der Milchstraße, die Sonne ist nur einer davon. Und jetzt nochmal weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur eine davon. Wir sind sozusagen winzig bedeutungslos und vernachlässigbar hoch zwei, die Sonne in der Milchstraße, die Milchstraße im Universum. Wir alle verstehen, was Jacques Monod, der Medizinnobelpreisträger, da schreibt über diese letzte Einsamkeit einer winzigen Menschheit in den gigantischen Weiten unseres Universums, wo er in seinem berühmten Buch Zufall und Notwendigkeit schreibt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und Jacques Monod fügt hinzu, er, also der Mensch, weiß nun, dass er seinen Platz wie ein einsamer Wanderer am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist dem Universum sowas von egal. Wir können uns Freude machen oder Leid zufügen. Wir können hoffen oder bangen, geboren werden oder sterben. Dem Universum ist das egal. Und wir rufen und keiner hört. Wir fragen und keiner antwortet. Wir vergehen und keiner merkt's. Kaum dass 100 Jahre um sind, ist dieser Raum vollständig geräumt. Und auch der Jüngste unter uns ist nicht mehr da. Und das Universum hat noch überhaupt nicht bemerkt, dass einer nach dem anderen von uns in einen geräumigen Papierkorb purzelt, auf dem mit großen Lettern steht Vergessenheit. Eine letzte Verlassenheit, eine letzte Verlorenheit einer winzigen Menschheit in den riesen, gigantischen Weiden unseres Universums, das nicht nach uns fragt. Und während wir alle zutiefst, glaube ich, diesen Gedanken nachvollziehen können, während wir alle jetzt dabei sind, Jacques Monod zu meditieren, jetzt auf einmal das, das ganze Universum so verrückt hingetunt, dass der Gedanke sich förmlich aufdrängt, ein ganzes Universum extra gebaut, dass es uns geben kann. Ein ganzes Universum extra für uns. Wenn das stimmt, dann würde sich eine ganz andere Botschaft andeuten. Dem Universum sind wir egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Dann wäre es auf einmal nicht mehr die letzte Botschaft verloren in dem Universum, sondern die letzte Botschaft, der das Universum gemacht hat, scheint uns beabsichtigt zu haben. Wenn das stimmt, dann wäre es auf einmal egal, dass wir dem Universum egal sind, wenn wir dem nicht egal sind, der das Universum gemacht hat. Dann wäre die letzte Botschaft nicht verloren in den Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand. Was der Volksmund so schnell sagt, wir merken, dann wird es bedeuten, da ist eine letzte Tragfähigkeit dahinter. Und erst vor 2 Wochen habe ich eine Mail bekommen von jemandem in einer tiefen Not, wo dann in der Mail schreibt, bitte um Gebet und gleichzeitig schreibt, ich weiß, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Der ein Universum schuf, sieht uns kleine Leute, was für eine Botschaft. Wir geben unser Leben nicht in irgendein kleines Händchen, das dann doch wieder zerbricht, sondern es ist der, der hinter allem steht und der doch uns kleine Leute im Blick hat, so sehr im Blick hat, dass selbst jemand, der einfach nur die Physik anschaut, sagt, das geht doch nicht mehr mit normalen Dingen zu. Da ist eine Absicht dahinter, dass dieses Sendstück getroffen wurde, dass das Ganze so genau eingestellt ist. Sir Fred Hoyle, ich zitiere ihn nochmal, dessen Atheismus so erschüttert wurde, der britische Wissenschaftler, der sagt, das Universum ist offensichtlich, wie er so nett formuliert, eine abgekartete Sache. Er sagt, das längste System, das längste Plan dahinter, wir haben es nur die ganze Zeit nicht gemerkt. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und jetzt auf einmal das. Und er fügt hinzu, es gibt zu vieles, was wie durch Zufall entstanden aussieht, es aber nicht ist. Noch deutlicher und noch nachdenklicher wird Stephen Hawking. Der Mann im Rollstuhl, der in seinem berühmten Buch Eine kurze Geschichte der Zeit diesen bemerkenswerten Satz schreibt. Er macht sich auch über diese Feinabstimmung der Naturkonstanten Gedanken und dann kommt dieser berühmte Satz von Stephen Hawking, wo er schreibt, warum das Universum gerade auf diese Weise, genauso, dass es uns geben kann, er fügt noch mehr hinzu über meins, was ich heute sage, hinaus, warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, schreibt Stephen Hawking, wäre sehr schwer zu erklären, und er fügt hinzu, sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen, schreibt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, wir merken, wie plötzlich ein ganz großes Umdenken ist, wo alte Denkschemata zur Seite geschoben werden, man sagt, das muss ich mir nochmal neu durchdenken. Ich glaube, die kleine Welt, wir machen sie ganz klein und kurz, wir haben ja vorher schon davon gehört, Atome kann man mittlerweile sichtbar machen. Mit einer ein-Atom-großen Spitze kann man die Punkt-für-Punkt-Abtasten, Reliefkarten von Atomen machen. Nein, das war nicht in der Mensa vorgestern Mittag, die Erbsen, das sind Atome, die man abtasten kann. Eine Wunderwelt im ganz Kleinen, ein Bleistiftstrich im ganz Groß, die einzelnen atomaren Positionen, Atome in der Abendsonne, die Farbe ist willkürlich, aber die Struktur ist echt. Wunderbare kleine Welten, die man sich anschauen kann. Wir können ins Große gehen, die Sonne in die 1 Million Erdkugeln reinpassen, die Milchstraße, kometarischer Nebel, da liegt eine Galaxie rum, eine Scheibengalaxie. Und im Hintergrund Pünktchen für Pünktchen, aber witzig viele Galaxien, die in Riesenentfernungen zu winzigen Pünktchen verschmelzen. Faszinierende Bilder, die hier das Hubble-Teleskop, vorhin hat man das Euklid-Teleskop, uns auf die Erde senden. Eine Spiralgalaxie, ähnlich unserer Milchstraße, Pferdekopfnebel, Geburtsstätten der Sterne. Aber Millionen Sterne werden geboren und beleuchten diese Gas- und Staubwolken von innen und geben diese wunderschönen Lichteffekte. Die winzigen Pünktchen, die ihr hier seht, wer vorne sitzt, sieht noch die ganz kleinen Pünktchen. Die ganz kleinen Pünktchen, das sind keine Sterne, sondern jedes von diesen Pünktchen enthält bis zu 1 Million junger Sterne. Wunderschöne Bilder aus den Tiefen des Universums. Hier ein Foto von da, wo ich mit meinem Zentstück war. Das Licht läuft weit mehr als 10.000 Millionen Jahre und es ist ein Guckloch, wo wir es sehen können und wir machen ein Foto. Faszinierende Bilder und doch die entscheidende Frage, wenn das die Spuren sind, wer ist der, der sie gelegt hat, der das Feuer in die Gleichungen gehaucht hat? Und wie soll ich den jemals finden? Wir mit unseren kleinen Bordmitteln machen uns auf den Weg zu Gott mit religiösen und sonstigen Mitteln, wir haben keine Chance. Wie sollen wir Gott finden? Wir kommen nicht mal zu den fernen Galaxien. Wie sollen wir zu dem kommen, der die Galaxien gemacht hat? Und wenn man sagt, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, wie soll das gehen? Wie sollen wir mit religiösen Mitteln Halbgötter werden oder was auch immer und Gott finden? Ich denke, wir merken, wir sehen die Schatten des einen an der Wand, aber wir haben keinen Bohrer mit unseren kleinen menschlichen Mitteln, die Wand in Gottes Welt zu durchbohren. Das ist zu hoch für uns. Schalten wir entweder aus und gehen heim. Aber auf der anderen Seite lesen wir dann eine unglaubliche Botschaft. Der Mensch nicht einsam auf seiner Suche nach Gott im Universum. Wir können ja Theofiction machen, alle möglichen Götter ausdenken, bringt auch nichts. Wir müssten Informationen haben von dem, der das Universum schuf. Jetzt kommt auf einmal diese Botschaft aus der Bibel, nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Nicht wir müssen in Gottes Welt, sondern er kommt in unsere Welt. Gott wird in Jesus Christus Mensch, bietet uns die Vergebung an, reicht uns die Hand, kommt auf Augenhöhe zu uns. Der Unvorstellbare stellt sich uns vor, uns in unserem begrenzten Vorstellungsvermögen. Er kommt in Jesus in unsere Welt und reicht uns die Hand. Ich glaube, spontan wird fast jeder sagen, mit Goethes Faust, die Botschaft hört ich wohl allein, mir fehlt der Glaube. Rechne ich denn überhaupt damit, dass der, der ein Universum schuf, uns kleine Leute sieht? Und fast jeder wird sagen, nö, rechne ich nicht damit. Aber nach dem, was wir gehört haben, ein ganzes Universum so hingetrickst, als ob es für uns gebaut ist, vor dem Hintergrund macht es auf einmal total Sinn. Wir würden uns ja wundern, wenn er ein Universum baut, so hingetunt, als ob es für uns gebaut ist und sich dann nicht für uns interessiert. Ich denke, ihr merkt, dass beides passt total zusammen. Ein ganzes Universum, als ob es für uns gebaut ist und ein Gott, der sich im Ernst für uns kleine Leute interessiert. Ich finde es ganz bemerkenswert, was Albert Einstein sagt. Er war ja meistens der distanzierte, ehrfurchtsvoll staunende. Aber in diesem ganz persönlichen Interview mit der Saturday Evening Post, da sagt er, man kann es immer noch im Internet lesen, die Zeitung hat es noch lange gegeben, dieses Originalinterview, er sagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild, sagt Einstein, des Nazareners, er spricht von Jesus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht und Einstein fährt fort. Niemand kann das Evangelium lesen, also diese Lebensberichte von Jesus. Niemand kann das Evangelium lesen, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Und er fügt hinzu, seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos wäre von solchem Leben erfüllt. Hier das Zitat. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. God walking on the earth is more important than man walking on the moon. Das hat James Irwin gesagt. Hier sehen wir das Foto einer der 12 Menschen, die je auf dem Mond waren. Und das war für ihn die Botschaft. Dass Gott die Erde betrat, ist wichtiger, als dass der Mensch den Mond betrat. Und ich denke, wir alle merken, was er meint. Dass Menschen den Mond betraten, ist genauso interessant wie irrelevant. Es ist spannend, aber es betrifft uns nicht. Es interessiert, aber es tangiert nicht. Das andere, wenn das stimmt, dass der, der das Universum schuf, in unsere kleine Welt kam, uns die Hand reicht, dann ist genau umgekehrt. Dann ist keiner hier im Raum, den es nicht unmittelbar betrifft. Dann macht es den Riesenunterschied zwischen dem bedrückenden Bild von Jacques Monod, einer winzigen Menschheit, verloren in den Riesenweiden des Universums, und irgendwann wartet ein Papierkorb, auf dem steht, das war's. Und diesem ganz anderen Bild, dem Universum ist ihm egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Nicht verloren in den Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand. Eine letzte Geborgenheit, die uns trägt. Für mich persönlich ist es die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich denke, merkt, Physik kann spannend sein. Aber es wird kein Lebensinhalt sein, nichts, was mich endgültig trägt. Aber dass ich weiß, mein kleines Leben geborgen in Gottes Hand. Was für ein Geschenk, dass ich das wissen darf. Egal, was die Zukunft bringt. Ich weiß, wer mit mir geht. Mein kleines, zerbrechliches Leben, geborgen in Gottes Hand. Ich will sogar hinzufügen, mein kleiner, zerbrechlicher Glaube, geborgen in Gottes Hand. Eine Hand, die uns trägt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe den Satz mal aus dem Zusammenhang vor die fernen Galaxien gestellt. Ein Gott, der mein kleines Leben sieht. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Online mit Gott, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ich muss mich nicht einwählen bei Gott und hoffen, dass die Verbindung klappt. Ich darf die Standleitung nach ganz oben nutzen. Ich habe diese Flatrate, ja, den Bundeskanzler kann ich nicht einfach anrufen, aber bei Gott weiß ich, da ist die Verbindung geknüpft und er ist da. Was für ein Geschenk. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das dürfen wir für uns nehmen, aber auch für all die anderen, denen wir es weiter sagen können. Es ist so ein Geschenk, es ist eine Einladung, nicht so aufdringlich. Du müsstest mal ein bisschen religiöser werden, ich muss gar nichts. Ich darf Gott losbleiben, aber ich muss es nicht. Glauben ist ein ganz großes Geschenk, das Leben ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk, ich darf glauben. Und Jesus sagt, Glaube ist machbar, nicht weil wir so religiös sind, sondern weil er die Brücke gebaut hat. Ich darf mich an ihn wenden. Und wie soll ich es praktisch machen? Jesus sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Und weil es Jesus so wichtig war, diese praktische Seite des Glaubens, wie soll ich es denn tun? Hat es gleich nochmal gesagt, denn wer da bittet, der empfängt tatsächlich. Ich darf es ausprobieren. Wer sucht, der findet. Und wer bei Jesus anklopft, dem wird wirklich aufgetan. Ich denke, ein Stück weit ist es wie bei der Physik. Naturgesetze kann ich nicht beweisen, aber wenn ich mich darauf einlasse, merke ich, die funktionieren. Glaube, biblische Aussagen kann ich auch nicht beweisen, aber wenn ich mich darauf einlasse, merke ich, es geht tatsächlich. Die Standleitung im Bild gesprochen, mit dem Handy nach ganz oben. Und ich denke, ihr merkt, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube, es sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen Bedingungen einander, beides passt und beides gehört zusammen. Mit dem ermutigenden Zitat möchte ich auch schließen. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ich möchte noch mit einem ganz kurzen Gebet abschließen und Gott einfach danken für alles, was wir da geschenkt bekommen. Herr Jesus, hab Dank für all das, was wir bestaunen dürfen, was wir sehen dürfen wie keine Generation zuvor. Hab Dank für diese Spuren, die zu dir führen. Ja, und hab vor allem Dank, Herr Jesus, dass du, der über dem Universum steht, unser kleines Leben sieht, jeden Einzelnen von uns sieht und wir uns in deine Hände legen dürfen. Das wollen wir jetzt auch tun. Nimm du unser Leben, nimm du uns in deine Hände. Segne du den Tag, segne du die Yumiko, bleib du bei uns und geh du mit uns. Amen.